Sachsen hat erst vor ein paar Wochen die 1000 Meter Abstandsregel für Windräder beschlossen. Diese Regelung gilt auch schon in vielen anderen Bundesländern. Was bedeutet diese Regelung von 1000 Metern eigentlich für den Ausbau der erneuerbaren Energien?
1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung ist ja erstmal ein willkürlicher Wert und schränkt erstmal grundsätzlich die Verfügbarkeit von Fläche für den Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Windkraft, ja in dem Fall ein. Das ist doppelt skurril eigentlich, weil es im Bundesemissionsschutzgesetz eine Regelung gibt, die die Gesundheit der Bevölkerung absichern soll, in der es keine festen Werte gibt, weil gerade das Thema Schall und das Thema der Beschattung durch Windkraftanlagen, die ja ein reales Thema sind, diese Anlagen produzieren Geräusche und haben Flügel, die Schatten werfen, ist aber natürlich je nach Standort unterschiedlich. Insofern macht es eigentlich auch Sinn, nicht mit pauschalen Werten zu arbeiten, sondern bei jedem Standort zu schauen, was ist für die Bevölkerung vor Ort verträglich.
Wie viel von der eigentlichen Fläche, wo man Windräder drauf bauen könnte, geht jetzt eigentlich verloren dadurch, dass durch diese 1000 Meter Abstandsregel? Wie viel Fläche bleibt eigentlich noch übrig?
Das ist sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. In Nordrhein-Westfalen hieße das bei der jetzigen Verteilung von Gebäuden, dass kein einziges Windrad mehr weitergebaut werden könnte, weil die gesamte Fläche dadurch blockiert wird. Das ist, wie gesagt, in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Da, wo die Gehöfte mehr auseinanderliegen, eher größere Städte sind, dazwischen größere Freiflächen sind, die Landschaften, die Landwirtschaft anders strukturiert ist, da stellt sich das Problem dann an der Stelle nicht so stark dar.
Welche Regelungen gibt es seitens des Artenschutzes beim Neubau von Windrädern? Was muss da beachtet werden?
Der deutsche Artenschutz ist da sehr komplex. Er schaut erst einmal, gibt es eine sogenannte signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für das einzelne Tier oder wird es über die Maßen gestört? Und das ist eigentlich auch sehr, muss man sich individuell anschauen. Es gibt mit dem sogenannten Helgoländer Papier eine erste von den staatlichen Vogelschutzbarten erstellte Hilfe, mit der man schauen kann, wie groß müssen zum Beispiel die Abstände zu Horsten sein, mit der man dann schon mal, um das Tier nicht wesentlich zu gefährden, damit kann man dann schon mal ein bisschen arbeiten. Ist das einzelne Tier nicht besonders gefährdet, dann kann einfach gebaut werden. Ist es gefährdet, kann man immer noch eine Ausnahme beantragen und dann trotzdem bauen, muss aber natürlich alles dafür tun, dass das Risiko für das Tier möglichst klein bleibt und dass die Schäden, die an ganzen Populationen entstehen können, dann woanders entsprechend ausgeglichen werden können.
Sie haben gerade das Wort Tötungsrisiko gesagt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ab wann ist es ein erhöhtes Tötungsrisiko?
Windkraftanlagen können insbesondere Vögel und Fledermäuse in zwei Punkten besonders gefährden. Einerseits durch die direkte Schlagwirkung, dadurch, dass die Anlagen wirklich dann einen Greifvogel, wenn sie ihn treffen, auch schwer verletzen und töten können. Bei den Fledermäusen kommt noch hinzu, dass die Windschleppe, die durch eine Windkraftanlage entsteht, die Tiere innerlich sehr schwer verletzen kann, sodass sie dadurch dann sterben. Von signifikant erhöht spricht man bei diesem Tötungsrisiko dann, wenn durch die zusätzlichen Anlagen, die gebaut werden, das Risiko höher ist, als das Risiko für die Tiere sowieso schon ist. Denn natürlich lebt kein Tier draußen in der freien Wildbahn in einem risikofreien Lebensraum. Es gibt Autos, es gibt Häuser, es gibt im Zweifelsfall auch bei den Fledermäusen mal Hauskatzen. Es gibt die ganz normalen Lebensrisiken, denen jedes Tier da draußen einfach unterworfen ist. Und letzten Endes geht es darum, wird durch eine neue Anlage dieses Risiko wirklich wesentlich erhöht.
Wenn eine bedrohte Vogelart in einem Gebiet entdeckt wird, dann wird ja ein Neubau von Windrädern ja direkt erstmal gestoppt. Was wiegt in so einer Situation dann eigentlich schwerer? In diesem Fall dann irgendwie der Artenschutz oder der Ausbau dann der erneuerbaren Energie, wie halt in diesem Fall gerade Windräder?
Wenn gut geplant wird und wenn vorher gut untersucht wird, dass staatliche Monitoring gut funktioniert und die Menschen, die Anlagen planen und die Gegend untersuchen, gut gearbeitet haben, dann kommt es zu solchen Problemen nicht. Wenn natürlich lange Zeiten zwischen der grundsätzlichen Genehmigung eines Baus, der Planung eines Windkraftfeldes und dem ganz konkreten Bauen dann tatsächlich entstehen, dann kommt man manchmal in die Situation, dass in der Gegend plötzlich neue Tiere wohnen, die da vorher nicht waren. Und in dem Fall wird dann tatsächlich erstmal gestoppt, wird geschaut, gibt es noch weitere Tiere und kann man über das Erteilen einer Ausnahme dann entsprechend weiterarbeiten oder nicht. Es gibt also kein absolutes Vorrecht des Artenschutzes an der Stelle, sondern es bleibt immer ein Abwägungsprozess.
Es gibt nun ja auch vermehrt Protest gegen jetzt auch Neubau von Windrädern, so beispielsweise von Anwohnern. Wie kann man damit umgehen?
Erstmal ist, wenn man so eine Windkraftanlage plant, gleich von vornherein die Mieterbevölkerung zusammen zu planen und wirklich mit den zusammen Standorte auszusuchen, dafür zu sorgen, dass mit den Anlagen dann auch tatsächlich Geld in den Taschen der Kommune vor Ort bleibt. Denn das zeigt sich sehr häufig in dem Moment, wo Menschen profitieren von Windkraftanlagen, ist der Widerstand natürlich auch kleiner. Und das ist, glaube ich, der erste und wesentliche Punkt. Und wenn das geschafft ist, dann wird es immer noch Menschen geben, die diese Anlagen nicht wollen. Denn natürlich verändern diese Anlagen die Umgebung. Sie verändern die Landschaft, in der man lebt, in der man aufgewachsen ist. Und das sind so Punkte, wo wir alle uns bewusst machen müssen, dass Windkraft an der Stelle Schäden an anderen Orten verhindert. Wenn Sie mal in der Lausitz schauen, die Tagebaue sich anschauen, dann ist das alles andere eine schöne und lebenswerte Landschaft, wenn der Tagebau noch aktiv ist. Und Windkraftanlagen schützen insofern auch Menschen an anderen Orten. Und man muss einen guten Ausgleich finden. Das Wichtigste dabei ist tatsächlich eine gute Bürgerbeteiligung und eine Beteiligung der Menschen hinterher auch an den Erfolgen der Windkraft.
Das Beispiel fand ich gerade schön mit dem mit den Windrädern und dem Braunkohletagebauen, weil es gibt ja dann immer das Argument, ja, die Windräder, die verschänden unsere Landschaft. Das sieht dann irgendwie alles nicht mehr so schön aus. Ich möchte gerne nicht auf ein Windrad blicken, aber so ein Tagebau hinterlässt auch viel, viel größere Spuren als Windkraftanlagen. Wo ist da das Argument?
Ich glaube, der wesentliche Punkt ist einfach die Veränderung in der Landschaft. Wir sind gerade in einem historischen Moment, wo sich Landschaft erneut gravierend ändert. Sei es durch Solaranlagen, die gebaut werden, sei es durch die Windkraftanlagen. Die Energie, die wir benötigen, wird plötzlich sichtbar, wird direkt erfahren. Sie findet nicht irgendwo fern in einem Kraftwerk statt, sondern bei uns vor der Haustür. Da wir davon profitieren, finde ich das eigentlich auch fair an der Stelle, wenn wir auch die anderen Punkte davon dann wirklich tatsächlich mitbekommen. Mein Hauptargument an der Stelle ist auch immer zu sagen, eine Windkraftanlage ist genauso schnell, wie sie aufgebaut ist, auch wieder abgebaut, wenn wir andere Energieformen finden, die Windkraftanlagen unnötig machen. Wenn sie ein großes Loch in der Landschaft haben, wie beim Braunkohletagebau oder beim Steinkohleabbau, dann haben sie Veränderungen, die sogenannte Ewigkeitslasten produzieren. Das halbe Ruhrgebiet würde dauerhaft unter Wasser stehen, wenn nicht riesige Pumpen unter der Erde aus den Steinkohleschächten in ehemaligen regelmäßig das Wasser abpumpen würden. Und bis sie der Grundwasserspiegel in Gegenden wie der Lausitz wieder eingependelt hat auf einen normalen, natürlichen, werden über 100 Jahre vergehen. Und diese Probleme hat man in der Tat mit der Windkraft nicht. Wenn uns was Besseres einfallen würde, als die Energie auf diese Art und Weise zu produzieren, sind die Anlagen so schnell wieder weg, wie sie aufgestellt wurden.
Subvention von Windrädern läuft meines Wissens nach 20 Jahren aus. Dann ist es häufig billiger, diese abzureißen und neu zu bauen. Warum ist das so? Woher kommt so eine Regelung?
Festgelegt wird die Förderung von erneuerbaren Energien in dem sogenannten Erneuerbaren Energiengesetz, das jetzt gerade auch wieder novelliert wird und das regelmäßig angepasst wird. Gleichzeitig ist es natürlich so, auch bei der Windkraft entwickelt sich die Technik weiter. Das ist ja auch gut so, weil die Anlagen tendenziell zwar auch größer werden, aber sie werden vor allen Dingen auch effizienter und es wird mehr Strom pro Anlage produziert. Und das ist gut für alle, weil am Ende wir weniger Anlagen brauchen, wenn wir effizientere, stärkere Anlagen bekommen. Und insofern macht eine Erneuerung der Anlagen ab einem gewissen Zeitpunkt unglaublich viel Sinn und muss entsprechend gut organisiert werden.
Was bräuchte es an politischen Forderungen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber im Gegensatz auch den Artenschutz gerecht zu behandeln? Wie könnte man das konsequent durchziehen?
Aber der erste Schritt wird sein, Flächen für die Windkraft als sogenannte Vorrangflächen mit Ausschlusswirkung auszuweisen, also Gebiete, in denen primär Windkraft gebaut werden soll. Und die muss man natürlich so finden, dass sie für den Artenschutz möglichst unproblematisch sind und dass die Menschen vor Ort den Flächen auch zustimmen. Und dann muss da konsequent gebaut werden. Und wenn in dem Falle dann der Artenschutz besonders beeinträchtigt wird, muss man dafür entsprechende Kompensationen und Ausgleiche finden. Die Diskussion beim Artenschutz ist ja tatsächlich manchmal etwas davon geprägt, dass die Windkraft in der Region ein neuer, als Störfaktor wahrgenommener Punkt ist. Die eigentliche Gefährdung der Arten in Deutschland, kommt ja aus ganz anderen Quellen. Die Windkraft ist lokal nur ein weiterer Faktor, der dazukommt. In dem Moment, wo ich das Risiko für Lebewesen an anderer Stelle absenke, kann man natürlich auch leichter mit einem zusätzlichen Risiko leben. Und die eigentlichen Risiken für die Arten in Deutschland liegen ja bei einer falschen hochintensiven Landwirtschaft, bei Fehlern in der Forstwirtschaft, im Verkehr. Wie viele Greifvögel sterben an jeder Bundesstraße, jeder Bundesautobahn regelmäßig? Und das ist kein, wie heißt das so schön, Whataboutism, sondern das ist einfach, es entsteht durch die Windkraft für bestimmte Arten ein erhöhtes neues Risiko. Und in dem Moment muss ich natürlich zusehen, dass das Risiko an anderer Stelle gesenkt wird. Und dann kann man das kann man bei einer verbindlichen Flächenkulisse, die man ausgewiesen hat, natürlich viel einfacher machen, als wenn jede Kommune einfach auf Zuruf baut, wo es gerade ein Grundstück dafür gibt.